Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Santa.
Ich bin ready, aus dem Häuschen dabei zu sein.
Ich bin Andy und willkommen zu Beim Imperator nichts Neues, Episode 5. Die präimperiale Menschheit. Wie ihr vielleicht an unserem tollen neuen Intro festgestellt habt, sind wir jetzt Teil von Magabotato. Ihr findet uns also jetzt auf unserer herkömmlichen Seite, auf Spotify und auch auf dem Magabotato-Channel. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal eine Pause machen, damit wir den Part rausschneiden können, falls das mit denen doch nicht so läuft und wir die Folgen alle nochmal hochladen. Also einmal kurz.
Wie setzt das in Klammern?
Hier jetzt einmal. Sehr schön. Da können wir einen tollen Schnitt machen.
Und das hat tatsächlich keinen Spaß.
Ja. So, dann fangen wir an wie immer mit unseren Hobbyfortschritten in den letzten 2 Wochen. Was ist denn so bei euch passiert?
Ich bin tatsächlich zum Malen gekommen. Ich habe an meinem Dämonenprinzen weitergearbeitet. Und so die ersten Grundfarben drauf und so die erste Schicht Liquid Skill drauf. Und arbeite so ein bisschen dran und versuche so, also je mehr ich bemale, umso mehr merke ich halt, wie viele Details halt durch das, ich glaube jetzt 7. Mal entfärben und wieder anfärben und neu zusammenbauen. So.
End- und Anfärben.
Ja, das schaut halt nicht mehr so gut aus.
In Antwerpen.
Ich bin auch, glaube ich, schon so der, bin der zweite oder dritte Besitzer von dem Ding. Also der hat schon gelitten, aber für Chaos reicht's.
Aber sehr nachhaltig, ist auch geil.
Ja. Das ist schön. Das ist besser. Ich finde den besser. Ich finde den alten Dämonenbrand skyler als den jetzigen.
Ja, vor allem hat er noch ein gesundes Eigengewicht, ne? Wenn du mal Bock hast, irgendwie. Keine Ahnung, was an den Kopf zu werfen.
Der bleibt auch stecken bei den ganzen Staffeln.
Der bleibt stecken auf jeden Fall.
Also der hat mehr Gewicht als die ganze andere Armee.
Ist der eigentlich schwerer oder gleich schwer wie der Dreadnought von damals, der alte?
Pretty same. Also ich glaube, der Dreadnought ist ein bisschen schwerer, weil er wucht, also der ist ein bisschen massiver gegossen.
Weil er mehr Klotz ist.
Ja, der ist mehr Klotz.
Der ist halt tatsächlich einfach so ein Bernd das Brot in Zinn.
Dicker Würfel mit einer Knarre dran. Oh.
Der Blutdämon, der war noch schwerer.
Wenn du mit dem Dämonenprinz beworfen wirst, hast du eine Schnittwunde. Wenn du mit dem Dreadnought beworfen wirst, hast du eine Platzwunde.
Wenn du mit dem Blutdämon beworfen wirst, bist du tot.
Wie passend.
Das ist halt einfach doppelt so schwer. Ich glaube, allein die Flüge sind so, die Einflüge vom Dämonenprinz, vom Blutdämon, glaube ich, so viel wie der jetzige aus.
Und wenn einer den alten Thunderhawk auf den Boden fallen lässt, dann haben wir einen neuen Urknall, oder?
Ja, boah, wahrscheinlich. Hast du einen Durchbruch.
Apropos Thunderhawk, das ist, was ich gemacht habe in den letzten 2 Wochen. Habe ich angefangen, meinen Thunderhawk zusammenzubauen, was wirklich ein Pain in the Ass ist. Ich habe sogar Schrauben benutzt, um dieses Modell zu fixieren.
Nein!
Ja.
Völlig jetzt Zweckentfremdung von Schrauben.
Ja, ich habe es verschraubt. Ja, es ist wirklich, also Forge World, tolle, tolle Modelle, aber umso größer der Bausatz wird, umso entsetzlicher wird.
Man ist trotzdem froh, wenn man fertig ist.
Da fieber ich jetzt schon drauf hin. Jetzt warte ich gerade auf eine neue Bestellung an LEDs, weil ich den Innenraum beleuchten will und deswegen habe ich da jetzt gerade eine kleine Pause und widme mich gerade meinen Chaos Space Marine Havocs. Ja, jetzt morgen, also nach der Aufnahme, gehe ich auch nochmal Miniaturen tauschen mit einem Kollegen und bin dann wahrscheinlich stolzer Besitzer meiner ersten Dark Elder Modelle.
Huch, und noch eine neue Armee.
Geil. Dementsprechend, ja, ich habe es angekündigt.
Ich habe dich echt nicht für voll genommen, was du gesagt hast, weil ich seit langer Zeit darüber nachgedacht habe. Und ich so, ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich so, nein.
Deine wievielte Armee ist das da?
Aha, das werde ich nie verraten.
Ist die 10.
Die 10.
Nee,
nein. Ich werde erstmal einen Trupp mir besorgen und den bemalen und mal gucken, ob es mir da noch Spaß macht, weil ja.
Sehr viel Leash, gerade die neuen, ne? Aus der neuen Box jetzt. Irgendwie,
ja,
das
genau.
Sieht sehr, sehr.
Ich krieg einen Standardtrupp.
Escher-mäßig aus, ja. Ne? Also vom.
Ja, es sind halt Elder.
Feinheits.
Ja, und wenn es mich voll anfixt, dann werde ich da ein paar Euros investieren.
oder auch ein paar mehr.
Immer geil fahren, dass sie geil aussehen, aber nie auf die Idee gekommen wäre, die selber zu
ziehen. Ja, bei mir ist das auch tatsächlich. Überwiegt fast das Spielerische, weil ich dieses ganze Vollgas und wir sind super schnell, finde ich total gut. Das würde ich auf jeden Fall noch mehr umsetzen.
Seitdem du mal gegen White Scars verloren hast.
Ja, genau. Seit ich gegen White Scars verloren habe.
Oh, ich weiß noch was letzte Woche Orange passiert Scar. Ist. Der erste Punk ist gestorben.
Klär uns auf.
Prinz Philipp.
Ah.
Jemand, der sich mit Vorsatz so daneben benimmt, das ist schon ziemlich punkrockig.
Ja, das stimmt. Nils Grabowski, was hast du dann in den letzten 2 Wochen so getan?
Ich habe endlich meine Barrikaden komplett fertig mit Pigmenten, mit alles, nachdem ich beim ersten Mal Pigmente fixieren, das ist ein richtig großer Spaß für alle, die es noch nicht gemacht haben. Wenn euch jemand sagt, zum Beispiel Andy oder irgendwer anders,
Maske tragen,
nee, das sowieso, das ist klar. Genau, aber wenn euch irgendjemand sagt, ich kann
diesen Satz nicht mehr hören.
Du kannst mit der Versiegelung, mit der Sprühversiegelung von GW dabei gehen, alles ist cool. Das stimmt doch, das ist richtig super, aber weit weggehen, ganz weit weg. Am besten
Armlänge quasi.
Ja,
wenn jetzt jemand 1,50 Meter sagt, beiß ich.
Ich wollte es jetzt, deswegen habe ich es gerade nicht gesagt, aber.
Maske tragen und 1,50 Meter Abstand.
Nee, aber wirklich, das war wirklich furchtbar. Aber beim zweiten Mal hat es dann gut funktioniert. Und die sind jetzt endlich komplett fertig. Sogar mit einem Lichteffekt und so einem Tinnif noch da dran. Und gibt es auch noch, heute oder morgen gibt es da noch Fotos, wie komplett, also vernünftige Fotos, wie komplett alles nice aussieht. Und ich habe angefangen, weiteres Gelände zu bauen, diverse Mauern, Generator, eine Ruine, eine Hausruine und so weiter und so fort. Und das ist alles grundiert und Co.
Das ist so schön. Du baust Lichteffekte in dein Gelände ein.
Ey, gemalt. Also hier
okay. Ich dachte schon, ihr macht so beide mit Leuchtdioden und ich bemal halt irgendwie ein Charaktermodell an und ich kann froh sein, dass man von vornherein weiß, wo vorne und hinten
ist. Nein, ich habe da so, pass auf, der Witz ist der, ich habe da nämlich so ein gelbes Fass, ich habe so ein paar Fässer aufgestellt auf diesen Barrikaden so und da habe ich so ein gelbes Fass, was aufgerissen ist, so angemalt halt. Ne?
Grabowski hat ein Fass aufgemacht.
Ah, geil, ja, ein Fass aufgemacht, ich sag dir, wie das Junge. Nee, auf jeden Fall kommt da so grüne Suppe raus. Also irgendein Biomüll, Atommüll, was weiß ich was, und der leuchtet grün. So, oder so ein bisschen. Und das schimmert dann über so ein Benzinkanister, okay, der daneben liegt. Also ein ganz, ganz billiger, simpler, aber sieht ganz witzig aus, finde ich so. Ne? Und ich habe tatsächlich noch ein bisschen Kreidemalerei auf dem Boden der Base hinzugefügt. Ich wollte erst noch so ein, ich bin auch überlegen, ob ich noch so ein, kennt ihr noch Himmel und Hölle von früher? Dieses Spiel, wo du auf dem Boden mit Kreide diese Felder gemacht hast, das wollte ich erst mit so einem Chaosstern malen auf eine von den Bases, weil ich mir dachte, ist geil. Vielleicht mache ich es auch noch, aber auf jeden Fall, ja, das ist das gewesen.
Ja, aber cool.
Nice. Und wo du jetzt eben meintest mit Fotos, das handhaben wir in Zukunft noch mal ein bisschen anders. Da hat uns auch einer von den Jungs von Marco Potato einen ganz coolen Tipp gegeben.
Keine Fotos.
Nein, wir haben jetzt immer so eine Slideshow. Wenn die nächste Folge online ist, haben wir immer eine Slideshow, dass wir als erstes das Cover von der Folge haben und dann mit den 10 Bildern, die du bei Instagram posten kannst, werden wir immer so einzelne Aspekte der Folge direkt mit Bild versehen. Und das ist besonders in dieser Folge ganz cool, weil ich mich mit echt vielen Künstlern und anderen Hobbyisten auseinandergesetzt habe, um irgendwie die zu fragen, ob wir die Fotos von denen nehmen könnten, was thementechnisch dann zur Folge passen würde. Und das waren auch
nice,
sehr, sehr coole, geile Gespräche.
Nicht alle haben Nein gesagt, oder?
Nein, eigentlich haben alle Ja gesagt oder gar nicht geantwortet.
Ah, was eigentlich auch ein Ja ist.
Ja, eben genau. Im Prinzip schon. Ich glaube, sogar bei Instagram ist das, wenn ich den verlinke und so, sogar eigentlich völlig in Ordnung, wenn ich ihn nicht frage, aber ich finde es einfach netter. Aber fand ich es cool, du lernst ja coole Leute dadurch kennen und guckst dir die Seite dann doch ein bisschen intensiver an. Und ja, da habe ich zum Beispiel bei dem Instagram-User Iron Within, bei Dennis.
Geiler Typ.
Was der wohl spielt.
Geiler Typ. Ich habe sein Profil ausgecheckt, direkt natürlich hier folgen und so. Nice.
Ja, habe ich direkt gecheckt, dass der auch einen Podcast hat und mir den auch direkt angehört auf YouTube. Kann man gerne mal machen. Iron Within Podcast. Das glaube ich jetzt bei Folge 3. Und das ist ziemlich cool. Also er unterhält sich einfach mit anderen Hobbyisten über mega viel. Also einfach so, wie die ins Hobby gekommen sind, über Malstile, wie sie bemalen. Ist halt alles sehr grimdark, ne? Also das ist so sein Hauptaugenmerk. Und das ist ziemlich nice. Und den werde ich später nochmal erwähnen und warum ich ihn in dieser Folge erwähne. Ja, eine andere Neuerung, die wir jetzt haben, sind wahrscheinlich für so Podcast-Veteranen, die lachen sich jetzt ins Fäustchen, aber ich habe mich immer gewundert, was Shownotes sind, habe mich dann aber nicht weiter damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und das ist ziemlich cool und vielleicht habt ihr das in der letzten Folge schon gesehen, dass ihr unter der Folgenbeschreibung bei Spotify in unserer Org-Folge habt ihr jetzt ganz viele Links, die ihr einfach anklicken könnt und dann kommt ihr zu folgenrelevanten Themen direkt durchs World Wide Web werdet ihr da quasi hingebeamt und dann könnt ihr euch das direkt auschecken, was wahrscheinlich ganz cool ist, wenn man das irgendwie zu Hause hört oder so und dann einfach nicht lange nochmal die Folge hören muss, sondern einfach diese Shownotes durchgeht und einfach mal die verschiedenen Links anklickt und dann zu den betreffenden Lexikanum-Artikeln geleitet wird oder zu YouTube-Videos, die wir erwähnen, solche geil. Dinge, Fanprojekte, Instagram-Profile, sowas macht das Ganze einfach ein bisschen einfacher. Ja, das
also ist, für euch, nicht für uns.
Ja, für uns ist das einfach mehr Arbeit, aber wenn das euch das Leben erleichtert, ist es auf jeden Fall cool.
Aber Arbeit macht Spaß.
Ja. Also ihr seht, es passiert hier sehr, sehr viel bei uns. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Maga Potato. Es gibt jetzt Shownotes. Wir haben jetzt eine Slideshow, wenn wir eine neue Folge releasen.
Es kommt bald Actionfiguren mit
unserem Fantafile raus. Actionfiguren von uns, ja. Wir machen bald ein Fotoshooting. Machen wir auch. Dann seht ihr mal, wie wir alle aussehen. Ein Kalender.
Ja. Ein Kalender ist in Arbeit.
Ein Erwachsenenkalender. Ein
sehr, sehr erwachsener Kalender.
Das hat viel mit Saufen zu tun.
Ach so, mit Saufen, sagte Santa und zog langsam den Bikini wieder aus.
Ja, da habe ich gerade so einen Blog-Eintrag drüber gelesen, warum bei Jugendlichen Saufen so romantisiert wird. Und dann habe ich mich gefragt, bei Jugendlichen?
Ich wollte, hä?
Was? Ja, und habt ihr noch irgendwas, was ihr erzählen wollt, was jetzt außerhalb von dem Thema unserer Folge stattfindet?
Nö, nee, eigentlich nicht. Also es war ja sehr, also zumindest für mich persönlich war es wieder aus Gründen sehr ereignislose 2 Wochen. Also es war hell dunkel und dann war wieder ein Wochenende und dann wieder hell dunkel. Also war nicht viel los.
Ja, ich war gerade mit meiner Tochter 2 Wochen in Quarantäne, weil in der Kita ein Corona-Ausbruch war. Das war auch sehr spannend, aber damit konnte ich mich sehr viel mit diesem Podcast-Thema beschäftigen und das hat ja auch immer irgendwie sein Gutes.
Man muss
immer
was Gutes rausziehen.
Ich frage mich immer, also wenn ich Podcasts anfange zu hören, dann sind es meistens keine 9, dann haben die meistens schon so, keine Ahnung, 20, 30, ja, 40 Folgen plus. Und wenn jetzt jemand in ein paar Jahren anfängt, diesen Podcast zu hören und diese Folgen hört.
Okay, das ist doch ein Backflash, das ist die Corona-Zeit.
Genau. Siehst du so Blackhawk-Helikopter.
Kein Bock mehr aus, Handy wegschmeißen, so.
Gott, die reden schon wieder über das böse Wort mit C. Ja, wollen wir direkt eintauchen in die Episode 5, die präimperiale Menschheit.
Gerne. Wie Anne schon gemeint hat, heute geht es halt um uns, also um uns und uns jetzt. Es geht um die Menschheit, bevor Big E sich wirklich manifestiert hat oder gezeigt hat oder sich selbst aus dem Sack gelassen hat.
Und mit Big E meint er den Imperator?
Das, ja.
Das ist so ein englischer Fanbegriff.
Okay.
Das große E.
Entschuldigung.
Emperor. Der große Imperator.
Wir erklären so ganz grob die Zeitangaben und die Zeitrechnungen, weil das, glaube ich, dann doch recht wichtig wird, wenn wir halt mit den ganzen M's und Zahlen umeinander werfen, wie das dazu kommt.
Zum Beispiel das Jahr 2021 wäre 021 M3.
Doch, so. M3, nicht M2.
Genau.
In einer Folge habe ich mal M2
gesagt. Ja, genau, das müssen wir korrigieren, das habe ich jetzt endlich mal recherchiert.
Dann gibt es immer noch so Prüfnummern, die sind aber in der präimperialen Zeit noch nicht so
wichtig. Nee, die sind noch nicht so wichtig, die sind generell nicht so wichtig.
Aber sie sind da.
Das Gimmick ist nett, ist geil, das mal zu erklären. Wenn du das jetzt erklären kannst, ist super.
Ja, das gibt's immer, es gibt eine Prüfnummer 0, das bedeutet, dass zum Beispiel eine Nachricht oder irgendwas Gesendetes von Terra kommt. Also die Zahl bezieht sich immer darauf, durch wie viele Knotenpunkte eine Nachricht gehen muss. Da sagen wir, du hast eine Nachricht oder eine Zeitangabe, wo am Ende die Prüfsumme 2 ist, dann heißt das, dass diese Nachricht von 2 Schnittstellen von Terra weit weg ist. Das ist halt eigentlich relativ unwichtig, aber es ist trotzdem schön, das mal zu erwähnen. Weil das hat mich halt, als das eingeführt wurde, halt hart verwirrt, weil du hast halt immer so diese Jahreszahlen, dann weißt du, okay, das sind die Jahre, dann hast du das, oder Jahrhunderte sogar, dann hast du das M und dann noch eine Zahl, okay, das ist ein Millennium und dann noch eine Zahl. Und das war mir immer,
ja,
ist das ein Datum? Ziehen die jetzt da irgendwie nur die Tage durch? Oder?
Ja, das hast du ganz oft auf diesen super gut illustrierten Bildern in Kodizien und sowas halt, wo irgendwie so sozusagen aus der Sicht des Imperiums irgendeine Lagebesprechung ist. Ja, oder
so ein Screenshot,
so genau, hast oder genau, so. Von irgendeiner Cogitato-Einheit halt, so ein Screenshot und dann steht irgendwo auch ein Datum so. Es ist, da muss man sich durchfuchsen. Das sind Sachen, die kann man sich auch irgendwie ewig lange angucken und findet halt neue Details und so. Und da hast du dann auch diese Prüfnummern, genau. Und das Jahr 40.000, also von Warhammer 40.000, wäre sozusagen die 000.m41. Ja. Starten wir am besten 8000 Jahre vor Christus. Haben wir übrigens auch in unserer einen Folge falsch gesagt. Da haben wir, glaube ich, 8 Jahre vor Christus gesagt.
Einer von uns hat das
gesagt. Ich weiß es nicht mehr, wer das war. Das wäre
ein bisschen cooler gewesen.
Ich glaube,
einfach nur so dieses 8 Jahre.
Das habe ich tatsächlich.
Viel greifbarer ist, von wegen so.
Das habe ich tatsächlich damals auch gar nicht recherchiert. Das habe ich selber in einem anderen Podcast, der heißt Lorehammer. Das ist ein kanadischer Warhammer 40.000 Podcast, die komischerweise sehr ähnlich aufgebaut sind wie wir. Ich weiß.
Ich glaube, die haben von uns abgekupfert.
Ja, ich glaube, die haben eine Zeitmaschine gehabt und haben von uns abgekupfert. Und ich meine, der hat auch gesagt, 8 Jahre vor Christus. Vielleicht hat er auch einfach 8000 verschluckt und ich habe das nicht richtig gehört, weil Englisch ja auch wirklich
nicht
meine Muttersprache ist. Vielleicht hat er das verschluckt, vielleicht habe ich es überhört. Aber hier, um das richtig zu stellen, 8000 Jahre vor Christus wird der Imperator geboren. Es gab halt auf Terra, von den ersten Menschen gab es auch Schamanen. Das waren dann damals die Psioniker. Schaman ist ja auch einfach ein altertümlicher Begriff, den wir auch verwenden.
Genau, so. Haben so Stonehenge erbaut und so
genau.
Loris gemacht. So.
Ja.
Das goldenen sich in Zaubertränke gemacht. So,
ja.
So Zeug halt.
Und der bis dato relativ ruhige Warp war halt sozusagen, da wussten auch die Psyker, da hatten sie ihre Kräfte her, und wenn ein Psyker starb, also ein Schamane, dann kehrte er zurück in den Warp und wurde dann ins Materium wiedergeboren. Aber als die Chaosgötter geboren wurden, dazu in den vorherigen Folgen mehr, wurde der Warp immer aufgewühlter und immer unruhiger, viel, viel gefährlicher.
So.
Und es kehrten immer weniger Schamanen aus dem Warp zurück.
Da waren die meisten Chaosgötter ja schon geboren, das war halt noch so vor dem Krieg.
Klar, aber das spitzte sich ja immer weiter zu, sozusagen.
Also halt so mit dem Kokolos, den die Elder fabriziert haben.
Auch, ja.
Kochte das halt immer mehr hoch.
Ganz genau. Und wie gesagt, auch da beißt sich das oft in den Berichten aus älteren Editionen, aus Rogue-Trader-Zeiten zum Teil sogar noch, wie Santa jetzt gerade schon sagt, also da steht drinne, der Warp wurde immer turbulenter, aber wenn man mal zurückrechnet, irgendwie 8000 Jahre vor Christi Geburt,
muss das schon längst richtig
gerechnet auf den War in Heaven, ist das Ganze halt, widerspricht sich das so ein bisschen. Aber auf jeden Fall kehrten immer weniger Schamanen zurück aus dem Warp und es gab immer weniger Schamanen, die wiedergeboren wurden, weil ihre Seelen einfach von Göttern und Dämonen verschlungen wurden. Und die verbliebenen Schamanen trafen sich und diskutierten über Jahrhunderte.
Das kommt in so einem wunderbaren Halbrunden mit so roten Samtsesseln und es gab ein Mikro, es wurde rumgereicht.
Ja.
Und so. In so Corona-Zeiten fühlt sich diese Abschnitt so schmerzhaft an.
Wahnsinnig schmerzhaft. Aber als die Zahl immer weiter sank, entschieden sie sich zu einem sehr radikalen Schritt. Sie haben in einem rituellen Massensuizid Gift genommen und glitten als gesammelte Kraft in den Warp. Die sind halt, haben einen Massensuizid begangen, sind in den Warp gezogen worden, weil sie ja gestorben sind. Dann gab es einige, die mussten sich opfern und haben sozusagen die Dämonen und Götter abgelenkt. Und die anderen haben sich gebündelt, ihre Kraft gebündelt, manifestiert im Imperator, der dann ein Jahr später auf der Erde geboren wurde.
Da fragt man sich, ob das so richtig episch vonstatten ging, mit diesem mussten sich opfern, im Sinne von wir machen das jetzt mit Stolz, geschwellter Brust, bla bla, oder beim Stöckchen ziehen haben sie einfach eine Kürzerin gezogen.
Wahrscheinlich.
Und wegen so, verdammt, nein.
Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall so wurde dann der Imperator geschaffen, aber das ist sehr, sehr altes Lore, was nie wieder aufgegriffen und nie widerrufen wurde, also
theoretisch auch da,
aber ist nice to know.
Auf aber jeden es kommt Fall. Ja nochmal später eine eigene Imperator-Folge, wo man da generell ja. mal ein bisschen mehr.
Weil das halt auch gerade die Phase und die alten Geschichten dazu sind gar nicht so uninteressant, wie der Imperator halt auch aufgewachsen ist.
Ja, das ist
gar nicht so
unheil. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und auch viele biblische Parallelen, was ich ziemlich nice finde.
Total.
Also das ist nicht aus religiösen Gründen, sondern weil es einfach interessant ist.
Bei mir auch aus religiösen
Gründen. Jo, Verzeihung.
Merkt ihr eins, Nils? Durch Gott ist alles möglich.
Ich kotze gleich.
Möglich.
Möglich.
Ist möglich.
Fair möglich.
Ja.
Es ist fair möglich. Es ist Gottes Wille, wenn du jetzt kotzt.
Der Wille des Gott-Imperators. Ja, und das einmal nur kurz zum Imperator. Also wir machen noch, die nächste Folge wird die Imperator-Folge.
Weil der halt auch sehr viel Zeug mit sich bringt.
Genau.
Um das jetzt und so mit reinzuschneiden, wenn das dann, das würde furchtbar aussehen.
Ganz genau, das würde halt die komplette Folge vom eigentlichen Thema ablenken.
Das würde alles springen.
Er ist halt auch so damit so die erste Charakterfigur wirklich, die wir dann einführen.
Da könnte man garantiert auch einen Zweiteiler draus machen.
Da
ist halt auch Video viel aus Baldovers.
Ja, es ist aber auch viel Lore halt, der einfach nicht mehr aktuell ist, ne? Also, da werden wir auch viel mutmaßen und viel labern, so.
Wir werden viel mutmaßen. Wir werden einfach gar nicht recherchieren zu dieser Folge. Wir werden einfach uns irgendwas zusammenreimen.
Hör mal, zu jung, da war so ein goldener Typ mit lange schwarze Haare, ne?
Pass auf, der ist dann nach der Höhle reingegangen, ist er da. Und hat er hier klatsch, klatsch und
wir machen das so Markus Lanz-mäßig. So, es gibt so ein Pro-Imperator, einen Kontra-Imperator und dann gibt es so einen Moderator, der versucht, sie zu vermitteln und nicht zu Wort kommt.
Horus, haben Sie vielleicht ein eher gespanntes Verhältnis zu Ihrem Vater?
Also ich habe garantiert nicht mit Ihrer Mutter
geschlafen. Und wenn ja, warum?
Ja, da. Aber das soll jetzt erstmal zum Imperator gewesen sein.
Es gab bei uns viel Gewalt in der Kindheit.
Oh ja, Gewalt gab es sehr viel.
Nein.
Ja, so wurde der Imperator geschaffen. Laut einer, ist glaube ich, die Infos sind glaube ich Rogue Trader Zeit. Also, das ist,
wurde aber auch nie wirklich.
Ja, wurde nie widerrufen. Ist ja auch okay. Ist ja auch eine okay, was?
Wann war das?
Rogue Trader 87.
87.
Ja, das ist schon ein paar Tage her.
Ja.
Wir beginnen mit dem Zeitalter Terras. Das behandelt alles, bis circa M18. Und das ist die früheste Periode der Menschheitsgeschichte. Und
das sind wir.
Das sind wir. Das ist.
Hallo Mami, mir geht's gut.
Ich möchte einmal Onkel Herbert grüßen.
Scheiße. Da versucht man einmal ernsthaft. Na gut. Hallo Onkel Herbert.
Das war das Problem. Das hält hier keiner aus.
So ungefähr. Zu der Zeit waren die Menschen auf Terra an ihre Grenzen, also in den Grenzen sehr, sehr beschränkt. Es gab noch nicht die Raumfahrt, es wurde noch nicht so. Ja?
Ja, da habt ihr es gehört, liebe Zuhörer. Grabowski hat es gesagt. Live on air, ihr seid alle beschränkt. Das hat er gesagt.
Beschränkt, in den Grenzen beschränkt. In den Grenzen, die Zivilisation Terras waren in ihren Grenzen, geografische Grenzen, beschränkt.
Deswegen reißt alle Grenzen nieder. No borders, no nation.
So sieht's aus. Amen. Oh Mann.
Ist gut.
So, auf jeden Fall wurde irgendwann die Raumfahrt entwickelt und das Sonnensystem wurde größtenteils erforscht, kolonialisiert.
Genau, das ist dann der Beginn der zweiten Epoche. Also die Expansion unserer Spezies, das fing zuerst an naheliegend mit auf dem Mars. Wahrscheinlich auch der Mond, aber vor allem der Mars ist sehr wichtig, weil da wurde Terraforming betrieben, weil der Mars halt der Erde sehr, sehr ähnlich ist.
Ja, und der Mond ist ja auch kein Planet.
Richtig, denn der Mond ist ein Satellit.
Unser Satellit. Hat Lena Meyer-Landrut mal ein tolles Lied zugemacht.
Ach du Scheiße.
Oh, die Playlist rückt näher. Ja.
Nee, ich habe mir schon was ausgesucht.
Ich auch. Ihr habt Glück. Aber man darf auch manchmal zwei.
Ja.
Nein, wann?
Manchmal, aber nicht jedes Mal.
Letztes Mal auch gemacht.
Ja, weil wir...
Vorletztes Mal auch. So,
das ist auch ganz gut. Das ging bis M4, dann entdeckte die Menschheit den Warp und dachte sich, hey, geil, was soll schon schiefgehen? Das sieht aus wie etwas, was wir benutzen können.
Ja, warum auch nicht? Also der Warp war ja auch einfach immer Wissenschaft. Und bis M15 ist das komplette Sol-System besiedelt worden und kolonialisiert worden von der Menschheit. Und
haben sich echt Zeit gelassen.
Ja,
gut, den wir Weile haben, ne? Also.
Das ist halt praktisch die Nachbarschaft. Das hat echt lange gedauert,
meine ich. Ja, aber man also, muss ja auch mal, ich meine, wenn man sich momentan einige Dinge anguckt, das dauert halt alles länger.
Es dauert einfach länger.
Sieben Brücken musst du gehen, mein
Genau, also das Sol-System. Das Sol-System ist halt unser Sternsystem mit allen Planeten, die wir da drin kennen. So. Und dann ist auch wieder so ein kleiner, da beißt sich schon wieder was, weil ab M15 beginnt das dunkle Zeitalter der Technologie, beziehungsweise das goldene Zeitalter der Technologie, je nachdem, wen man denn fragt.
Oder wann man gerade lebt.
Für die Leute damals war es bestimmt golden, das Zeitalter.
Das Zeitalter, also das dunkle, in Anführungszeichen, das dunkle Zeitalter der Technologie hat ja das Zeitalter Terras abgelöst.
Genau. So, aber das beißt sich so ein bisschen in der Chronologie, auch im Lexikanum.
Es darf ja auch kein krasser Schnitt sein, weil das Zeitalter-Technologie, du fängst ja nicht an, Technologie zu entwickeln, dann wird alles automatisch ist scheiße, so. Sondern es wird als erstes mal alles besser. So, wir kommen weiter, die Leute, so, guck dir unseren jetzigen Standpunkt an. So, die Leute sterben nicht mehr an Hunger oder weil sie einen entzündeten Zahn haben.
Nicht hier zumindest.
Ja, nicht hier, aber du weißt, was sie meinen, worauf hinaus will. Also,
gestern war noch alles
per se nichts Gutes oder Schlechtes, halt das, was du draus machst und wie du damit umgehst. Ja. Und am Anfang hat es halt der Menschheit ganz klar geholfen.
Ja.
Fortschritt hat erstmal geholfen.
Das stimmt. Und M16 expandierte dann die Menschheit in nahe Sonnensysteme mit Hilfe von primitiver Unterlichtgeschwindigkeit. War also noch nicht, was wir dann später bei 40K kennen mit Gellerfeld etc.
Oder dass man wirklich so innerhalb von überschaubarer Zeit von System zu System springt. Das war eine Entscheidung fürs Leben.
Noch sehr zerrig, genau, genau. Also wenn man dann so Filme wie, war das bei Interstellar so?
Ja, Interstellar oder Passenger, glaube ich, auch.
Passenger.
Interstellar habe ich halt sehr gute Erinnerung.
Filmtipps der Woche. Ja, mega Filme, total.
Ja. So, wenn du ins andere System reist, dann halt für
ja, immer. Genau, das wäre wie heute so eine Mars-Mission, ne? Also du bist erstmal unterwegs.
Ja.
So.
Zwar arschlang unterwegs.
Ja, genau. Also eine bemannte Mars-Mission. Der Marsianer, mega Film.
Oh, voll, einer meiner Lieblingsfilme.
Ja. Ja, sowas findet ihr dann alle in unseren Shownotes. genau. Und M21 war es denn endlich soweit. Man hat den Warp schon vorher bemerkt. Was war der Warp? Aber M21
ging es richtig rund.
Ja, Entdeckung des Warp-Antriebs und das Expandieren explodierte.
Off-Topic halt eigentlich auch schon Ende der 90er mit Event Horizon.
Ja,
stimmt. Nur halt ohne Gellerfeld.
Das stimmt. Und das war auch dann der erste Kontakt mit außerirdischem Leben. Und das Auftauchen des Navigator-Gens. Mutation sozusagen im menschlichen Erbgut so. Eine Art Metamensch, haben drei Augen. Wir werden bestimmt auch nochmal eine Navigator-Folge irgendwann machen.
Auf jeden Fall. Das muss drin sein.
Vielleicht machen wir einfach eine gebündelte Folge mit Abweichungen vom menschlichen Erbgut sozusagen.
Mit den ganzen Transhumanen.
Genau, Transhumanen und genau, sowas halt mit reinnehmen. Navigatoren, einmal runtergebrochen, haben drei Augen. Das dritte Auge bleibt immer verbunden, weil wenn man da reinstarrt, wird man selbst wahnsinnig und stirbt.
Das ist ja furchtbar.
Das ist furchtbar. Und Navigatoren können aber mit Hilfe ihres dritten Auges Routen durch den Warp erkennen. Es wurde mal in einem Roman, ich weiß nicht mehr welcher, das so beschrieben. Ihr müsst euch vorstellen, ein Tisch mit einer Tischdecke drauf und unter der Tischdecke sind Tassen. Und die können diese Tassen, diese Erhebung wahrnehmen und wissen ungefähr, wie man durch den Warp segelt. Und dieses Navigator-Gen kam halt M21 so circa zu den Menschen. M21 ging auch ungefähr der Niedergang der Elder los. Vielleicht ist das miteinander verknüpft, man weiß es nicht. da wurden aber mehr Mutationen und das Navigator-Gen ist aufgetaucht und somit hatten die Menschen halbwegs sichere Routen durch den Warp.
Das ist Möglichkeiten über Möglichkeiten. Also,
ihr müsst euch diese Zeitspanne durchführen. Ne? Wir sind jetzt im Jahr 20.000.
Das hat sich ja echt hingezogen. Dann die Perfektionierung des SDK-Systems, also die Konstruktion wurde generalisiert.
Ja. SDK steht für Standard-Technologie-Konstrukt.
Also das heißt zum Beispiel, dass du sowas wie eine DIN-Norm
Es ist quasi ein überdimensionaler 3D-Drucker.
Ja.
Zugesehen. Also du hast, SDKs tauchen halt ständig auf.
Sagen wir eine Kiste Form A, ist eine Kiste Form A in diesem System, im nächsten System, in jedem System.
Also genau, ja, so kommen halt auch die Chassis von den verschiedenen Panzern und so bei Wurmer 40.000 dann nachher zustande. Ne? Also dass auch von den Firstborner Starters die ganzen Panzer auf dem Rhino-Chassis.
Genau, das wird auch noch wichtig bei den späteren Folgen. Warum das eine Erwähnung wert ist, dass man
ja,
das
Norm, SDKs sind Norm sehr, sehr wichtig. Also das ist,
die wären sehr, sehr wichtig. Also ja. Es gibt noch Individuen, die kriegen, weil sie es gibt im 40K, also im 40.000 keine Innovation. Es wird nichts erfunden. Es wird nur wiederentdeckt. Und da kann es schon mal sein, dass jemand, der irgendein SDK für ein Bayonett findet, hat einen Planet geschenkt bekommen als Belohnung.
Stimmt, da gab es nur so zwei Space Marine Scouts. Ja. Und SDKs sind halt riesige Maschinen. Also die variieren natürlich in ihrer Größe, je nachdem, was sie herstellen. Aber da kann sozusagen jeder Hans Dampf kann damit alles herstellen. Also du kriegst ein SDK und das SDK ist jetzt für einen Lehmann-Russ-Kampfpanzer und dementsprechend können die dann halt ihre planetare Verteidigung aufstellen, ohne dass sie Ahnung von der Konstruktion eines Panzers haben. Und so funktionieren SDKs. Gibt's für alles. Es gibt ein SDK für, keine Ahnung, für eine Kaffeemaschine bestimmt. Es gibt ein SDK für einen Fernseher.
Imperator-Titan,
Panzer,
also.
Gewehre, Messer, alles. SDKs können einfach, gibt's in allen Formen und Größen und können so gut wie alles herstellen. Und
werden ja auch akribisch gesucht, wie nichts ja. Gutes, ne?
Also,
es gibt ja keine Erfindung.
Das stimmt. Und das war halt damals in M21 der große Sprung mit diesen SDKs halt auch zur Kolonialisierung. so, weil du brauchtest jetzt keinen Landwirtschaftsexperten, sondern SDK hat die halt alles ausgedruckt. Also es gab halt A, SDKs, die Dinge konstruieren, aber auch SDKs, die dich mit Wissen versorgt haben. Ne? Also so quasi Blaupausen für Zivilisation. So kann man das ganz gut zusammenfassen, eigentlich. Ja.
So, und bei der Phase breitete die Menschheit sich noch weiter aus, erfasste mehr Gebiete, erfasste mehr Systeme, kam halt in Kontakt mit noch mehr Xenospeziesens, Pluralform von Spezies, Speziziden.
Spezas. Spekulatius.
Spekulatius. Wie der Kontakt abgelaufen ist, darüber können wir nur mutmaßen, weil die Aufzeichnungen aus der Zeit sind mehr als lückenhaft.
Daka, daka.
Also, ich habe halt immer das Bild im Kopf, dass die Menschheit da ein bisschen utopischer war. Also, dass halt auch so eher so ein...
Ja, ich glaube, die Menschheit...
Status quo zum Beispiel mit den Elder gab, dass man sich grundsätzlich die Köpfe eingeschlagen hat.
Ich glaube auch, also das war so vergleichbar mit den Tau in 40K. Halt eine sehr aufstrebende, junge, sehr
utopisch, alles
neugierige Rasse, ja.
Man hat zum Beleuchten von Räumen Glühbirnen benutzt und keine aus Fett gedrehte Kerzen wie im 40. Jahrtausend. So, man hatte so das Gefühl, die Spezies ist jung, aber hat so einen gewissen Progress und macht einen Schritt nach vorne.
Da gab es noch die Männer aus Stein. Das sind von den Menschen geschaffene Wesen, die warp-resistent gewesen sind. Also die waren wirklich warp-resistent und haben das Reisen für die menschliche Rasse durch den Warp erleichtert.
Auch wieder so gezielt gezüchtete Abhumane.
Ja, genau. Und irgendwie konnten die Menschen, glaube ich, in deren Körper steigen. So habe ich das so ein bisschen verstanden, um geschützt zu sein vor den Einwirkungen des Warp.
Ich habe das anders verstanden. Dass die Männer aus Stein in Schiffe gesetzt wurden, beziehungsweise dass die Menschen diese Männer aus Stein mit in Schiffe genommen haben. Damit die halt das nutzen können, weil bei der Expansion der Menschheit über die Galaxis, über Sonnensystem, wo dann ja auch noch Jupiter und Co. mitgenommen wurden, da sind ja riesengroße Schiffswerften entstanden, die halt Schiffe gebaut haben, also Raumschiffe gebaut haben. So. Und von daher könnte es ja, also das ist jetzt ein bisschen seltsam gereimt, aber könnte man ja vermuten, dass sie halt natürlich dann auf Jupiter und Mars und Neptun Schiffe gebaut haben.
Ich habe gehört, der Saturn hatte nur eine Ringbahn, stimmt und, das?
Ja, ja. Das ist nur eine Ringbahn, quasi. Also der im, ne?
Das war die letzte Folge, wo Hunter dabei war.
Nee, aber das war meine Idee, so ein bisschen, oder so wie das mir so verstanden, oder mir zurecht gedengelt irgendwie fürs.
Wir wissen nicht mehr genau, wofür sie gebraucht haben, haben sie halt für die Expansion gebraucht.
Die haben irgendwas für Reisen gebraucht, weil die warp-resistent war.
Genau. Gebaut, also die haben sie halt, die waren halt wirklich fürs Reisen.
Genau. Nötig. Genau. Und waren halt auch ihren Erschaffern physisch überlegen. Natürlich.
Hatten trotzdem eine Seele, das ist auch wichtig
zu sagen. Waren Halblebewesen, genau.
Dann zu erwähnen sind die Männer aus Gold, von denen die eigentlich mehr oder weniger die Führungsriege waren. Das geht so ein bisschen auseinander. Also es gibt einige Quellen, die sagen, dass die Männer aus Gold sind die normalen Menschen. Und dann gibt es halt noch Quellen, die sagen, dass das in Mysterien gehüllte Supermenschen sind, die halt im Kontakt vom Imperator standen oder durch den Imperator subtil gelenkt worden sind, um halt die Menschheit zu führen.
Oder auch bewusst, ne? Also man könnte sich ja auch das so vorstellen oder so sagen, dass der Imperator mit Jesus zu vergleichen ist und die Männer aus Gold seine Jünger. Und die haben sie erstmal unter dem Deckmantel der, keine Ahnung, der Beobachtung oder der Illusion so, ne? Könnte man das schon sagen, dass sie sich erstmal alles angeguckt haben? So, wie funktioniert das hier? Was machen die? Wie machen die was? Und sind dann irgendwann auf den Plan getreten oder aus dem Dunkel herausgetreten, Stück für Stück oder
jetzt? Vielleicht auch im Geheimen. Also vielleicht haben die auch einfach die Menschheit infiltriert. Wenn Menschen, also optisch Menschen, die einfach emotional und physisch den anderen überlegen waren und auch geistig halt einfach mehr auf dem Kasten hatten, um die Menschheit so ein bisschen anzuleiten.
Würde halt auch mehr passen, warum der Imperator sich bis hat und hat
nicht
wirklich gezeigt, dass er dachte, so, ich mache das so subtil und lenke die Menschheit dahin, wo sie hingehört und supporte halt, will aber nicht so der große Anführer sein. Und das halt irgendwann so dachte, so nach dem Weltbrand, okay, fuck it, ich mache das jetzt alleine.
Ist ja vorher quasi so der Typ gewesen, ist so der eine komische Berater, den keiner kennt vom König oder vom Kriegsherrn oder so, der auf einmal da gewesen ist und seitdem immer irgendeine Scheiße passiert.
Vielleicht ist Malkador auch der letzte Mann aus Gold.
Vielleicht ist Malkador auch eigentlich der Imperator. Und der Imperator, nicht der Imperator.
Wow. Vielleicht ist Malkador auch einfach Malkador oder einfach nur Jochen.
Vielleicht ist Malkador auch eigentlich Manuel Neuer.
Hm. Vielleicht ist sein Name auch einfach nur Jeff.
Jeff. Also nur Jeff.
Mit gesprochen.
Zurück. Prä-imperialen Menschheit.
Zwischen M21 und M23 wurden dann die, oder werden dann die Männer aus Eisen erschaffen. Und
jedoch nicht von den Männern aus Gold, sondern von den Männern aus Stein. Also, so habe ich das mal gelesen, dass die sich halt auch nochmal Helfer gemacht
haben. Echt? Also ich habe immer gedacht, die Menschheit im Allgemeinen hat die dann erschaffen. Das ist alles sehr wirr.
Sander, ich bin gerade sehr dankbar dafür, dass du es gerade, dass du gerade interveniert hast, weil sonst hätte ich gerade echt Scheiße erzählt. Weil ich habe das nämlich auch anders verstanden.
Noch anders?
Naja, also das wird...
Ich dachte immer, die Männer aus... Also im Endeffekt wurden sie alle von der Menschheit erschaffen.
Das ist halt so
ein bisschen wurde wie irgendwann erschaffen.
Der Zauberlehrling und der Besen. Das ist halt so außer Hand geraten.
Ah ja, okay.
So, also ich mache mir Helfer, die Helfer machen sich Helfer und die Helfer machen sich Helfer, Helfer.
Von den Menschen geschaffen im dunklen Zeitalter der Technologie, das ist so das Ding, also der die Schlagzeile, die ich da so im Hinterkopf habe, was das angeht. Aber ja.
Und die Männer aus Eisen waren im Prinzip... Arnold Schwarzenegger in Terminator, oder?
Oh, yeah. Mehr.
Aber sowas von. Ja, die waren ein bisschen. Die waren, das waren ein bisschen,
wirklich KIs. Also die hatten auch Persönlichkeiten und auch die hatten Seelen. Also es waren halt Menschen aus Metall. Also das waren wirklich Individuen.
Falls ihr mal sehen wollt, wie so ein Man of Iron oder so ein Männer aus Eisen aussieht.
Das ist halt unfassbar geiles Artwork.
Von Dave Alsop werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Gibt's ein richtig geiles Artwork. Und der James Harrop. Ja, ich kann jetzt hier in meiner geilen Handschrift nicht lesen.
Ihr müsst wissen, der ist von Beruf Zahnarzt.
Yukasides heißt der, glaube ich, bei Instagram. Der hat Minis basierend auf dem Artwork gebaut und das ist wirklich, jetzt zieht euch die Schuhe aus.
Die hast du heute Morgen oder so gepostet.
Ich habe die gepostet.
Also verlinkt.
Und sonst, GW hat einmal einen Man of Iron als Modell rausgebracht und zwar UR025.
Sieht auch ziemlich gut aus.
Da gibt es ein Modell von, das ist weniger spektakulär als dieses Artwork, aber ist trotzdem cool.
Ja, aber es sieht schon ganz cool aus, wenn man, also, weil er sehr klobig und unbeholfen halt ist, ne? Also,
ja.
Von der Optik finde ich so, der ist wirklich so.
Die sind wirklich.
Digger Klotz mit einer Knarre dran. Ja.
Sehr, sehr Necron-esk, aber doch anders. Also, die haben mit den.
Ja, aber dieser UR25 sieht halt mehr aus wie Mechanikum.
Das Artwork. Achso, das Artwork. Dieser UR25, der hat eine. Der hat ja so eine Adlerplakette quasi auf der Brust. Das sieht wirklich so aus wie von wegen.
Hätte ich gebraucht.
Ja, so
richtig. Vor allem Pre-Imperial, warum muss ein Adler dabei
sein? Nee, das hat er ja dann später erst.
Genau. Das sieht halt aus wie so ein Prüfaufkleber oder irgendwie so.
Ja, das ist halt auch so irgendwie.
Weißt du?
Über den kann man sich gut was durchlesen. Ich verlinke auch mal seinen Lexikanum-Artikel, weil dieser UR25 taucht in der Blackstone Fortress, in dem Brettspiel auf, was GW gerade released hat vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren? 3 Jahren? Irgendwie so.
Von 3 Jahren, glaube ich, sogar schon 2018.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall ist er da ein spielbares Modell und der hat, glaube ich, einen ganz, ganz witzigen Lore. Ich habe da nur mal so reingelesen, dass der irgendwie wohl doch irgendwie der Blackstone Fortress auf den Grund gehen will und deshalb offiziell ein imperialer Roboter ist. Aber eigentlich ein Man of Iron, der alles Lebende auslöschen will.
Natürlich stimmt das Erste, weil er ist ja zu erkennen an seiner Dienstplakette.
Und dem falschen Schnurrbart.
Und dem falschen großen Schnurrbart und seinem Monokel.
Ja, auf jeden Fall wurden die Man of Iron erschaffen.
Wunderbar.
Und
was da noch zu erwähnen,
ja?
Was da noch zu erwähnen ist, das finde ich ganz geil. Bis zum Zeitalter des Streits, was dann ja noch später kommt, haben die Männer aus Eisen der Menschheit als Armee gedient. Also eben, so
das ging in der Weile auch ganz gut.
Genau. Das hatte die haben diese Funktion inne gehabt, diesen Posten ausgefüllt. So, was auch ziemlich geil ist, du hast einfach mal keine wirklichen Lebewesen in dem Sinne, sondern einfach nur so dieses maschinelle Material, was du einfach zu Wert zwecken.
Er sagt keine eigentlichen Lebewesen in dem Sinne, aber das ist.
Das war echte künstliche Intelligenz.
Es waren wirklich Individuen.
Ja, aber. Und
das finde ich halt so interessant. Also zum einen hast du halt so die Menschheit da so einen krassen Kastenwesen leben. Sehen. Also so, jeder hat so seinen Platz in hineingeboren wird und da bleibst du halt auch drin. Und das finde ich so, dass die halt auch wirklich ein Bewusstsein haben und nicht bloß kalte Maschinen sind, finde ich halt so interessant, wie es dann halt zu dem Konflikt gekommen ist. Dass sich halt jemand denkt, so ein eiserner Mensch denkt, okay, warum soll ich eine Arbeit machen, die sehr gefährlich ist und für die sich andere zu fein sind? Warum soll ich mich in Gefahr begeben? Dass das halt eher so ein Sklavenaufstand war, als so ein Menschheit vernichten, weil Menschheit irrelevant wird.
Ja.
Sondern wirklich so
Das war halt wirklich nicht
so ein Spartakus-Ding.
Das war
halt
wirklich das Bewusstsein.
Entweder wir lehnen uns jetzt auf oder wir gehen kaputt, Ding.
Ja. Ist halt Terminator to the Max, ne?
Ja, das ja, eben nicht, weil Terminator, ja, okay, die Menschheit ist.
Nein, ich meine optisch, einfach
ja, dieses,
aber optisch ja, aber mit dem
innerlich eher so geht's, also ich so harte Blade Runner Vibes mit
total. Dem also es ist halt ein wirkliches Bewusstsein, es ist eine wirkliche Intelligenz und das unterscheidet das Ganze halt so ein bisschen von Terminator. Es ist nicht
ja, dieses aber Skynet konnte doch trotzdem
gefühlslose, sondern
Destroy. Nein, so es ist halt wirklich die
Leben und Fühlen
halten an ihrem Leben fest. Also ich glaube, dieses Blade Runner Beispiel ist da ganz cool.
Wollen halt einfach ja, nur schon, aber ich meinte halt Skynet an sich als
so,
künstliche
ja,
dieses, Intelligenz.
Ja, ja.
Das meine ich damit.
Das Skynet selbst will halt überleben, ne?
Ja, Skynet selbst will überleben und das meine ich mit künstlicher Intelligenz. Und was macht Skynet natürlich? Braucht dann natürlich Streiter für seine, ihre Sache oder so, von wegen, okay, ich brauche jetzt aber was physisches, dass ich Schaden anrichten kann, richtig.
Naja,
aber also Terminatoren. Also, das
ja,
meine ich jetzt. Ich
aber
meine
die
jetzt,
aber die,
bezogen.
Die Iron Man sind ja, die Eisernen Männer sind ja keine Terminatoren, das sind ja keine gefühllose Drohnen.
Nein, das ist jeder das Ding mit
sein eigenes Ding.
Das stimmt.
Und das finde ich ja so geil mit der Figur aus Flex und Ford, was so, der wir alle vernichten und alles umbringt. Es könnte auch sein können, dass du halt einen aufwächst oder einen wiederfindest, der überhaupt nach Vergebung sucht oder einfach seinen Frieden hat.
Ja, das ist halt wirklich eine Intelligenz, die dahinter steckt und dass er auch die Menschen so täuscht und sich als imperialen Roboter ausgibt. So, das ist halt cool irgendwie, ne? Da werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr noch reinlesen, das ist ziemlich cool.
So den Gedankengang finde ich halt ganz interessant.
Ja,
das ist halt so
Fall.
Wirklich so eine ja, so ein bisschen wie die Geth aus Mass Effect, falls das jemand mal gespielt hat. Auch so, das gab es halt auch eine Alien-Rasse, die sich halt so eine kybernetische Unterrasse gezüchtet hat für die gefährlichen oder schwierigen Aufgaben.
Okay.
Und die sich halt irgendwann, die sich halt entwickelt haben, sich gedacht haben, wieso müssen wir uns in Gefahr bringen?
Ja.
Sind wir so viel weniger wert und dass es dann halt zum Krieg gekommen ist. Und
also
ähnlich fürs zu interpretieren.
Zwischen halt. M21 und M23 wurden die Männer aus Eisen erschaffen. Eigentlich eine neue Kriegsmaschine quasi der Menschheit, um selber keine Kriege mehr führen zu müssen. Und das war halt echte künstliche Intelligenz. Und
ging schief.
Ja,
die spielen natürlich gegen die.
Die haben sich halt irgendwann gedacht, ey, warum sollen wir uns erschießen lassen, wenn die Menschen aus unserer Sicht eigentlich minderwertig sind. Wir sind denen in vielen Aspekten überlegen. So, also Man of Iron war quasi wie bei 40K im Vergleich Mensch Space Marine war der Man of Iron Space Marine. Also der war dem Space Marine so weit überlegen, wie ein Space Marine einem Menschen überlegen ist.
Das
so
ist schon viel.
Kräfteverhältnis und die Man of Iron haben sich gegen die Menschheit gewarnt und dann brach ein Megakrieg aus.
Was auch erklärt, warum das Imperium später sehr hinterher sein wird, dass keiner irgendwas auch noch andersweise Roboterartiges irgendwo hinstellt.
Keine künstliche Intelligenz, alles verboten.
Sehr hinterher.
Dieser Konflikt, der entstanden ist, der war als kybernetischer Aufstand bekannt oder wurde als kybernetischer Aufstand?
Destroy.
Bekannt. Destroy, genau. Und was ich gelesen habe, das fand ich ziemlich interessant. Das ist wirklich ein apokalyptischer Konflikt gewesen ist oder sein wird, der, also im Gegensatz dazu die Horus-Heresie wirklich ein Witz ist. Also wie ein ganz, ganz kleines Licht.
Ja.
Wirklich so von wegen, also so ein Fingerschnipsen, ja, oder genau, ein Zwergenaufstand, Wimpernschlag oder sowas, also wirklich eigentlich bedeutungslos.
Das muss da richtig abgegangen sein.
Das Ding, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass das Setting von Warhammer 40.000 für die Menschheit eigentlich mehr oder weniger eine postapokalyptische Zeit darstellt.
Ja.
So, die Menschheit hat so ihre Hochphase und hat es verkackt und es wird nie wieder besser. Man
lebt quasi in den Ruinen einer vergangenen Zivilisation.
Genau, man ist völlig unfähig, irgendwelche Schritte nach vorne zu machen, irgendwas zu erfinden. Man beleuchtet seine Kammern auf dem Raumschiff mit Kerzenlicht, benutzt Papier, benutzt Projektilwaffen.
Pergament?
Ja, aber es ist...
Papyrus.
Kaum noch eine. Also, weißt du, was ich meine? Also, es hat schon so einen postapokalyptischen Charme.
Das ist auf jeden Fall, aber sieht auch ein bisschen aus, ne?
Aber auf jeden Fall, diese Man of Iron, die Eisenmänner, wandten sich gegen die Menschheit und es kam ein mördergroßer Krieg. Und am Ende wurden die Eisenmänner von einer gewaltigen galaktischen Allianz besiegt. Was das genau ist,
Gold und Stahl.
Erzählt euch Nils. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat sich gerade gemeldet?
Ich wollte gerade sagen, ja, eine Allianz aus Menschen und verschiedenen Xenos-Spezies haben die Männer aus Eisen besiegt. Und das finde ich, das klingt total episch.
Ja, wie die Endschlacht bei Herr der Ringe quasi.
Ja, aber das ist halt einfach so, also ja.
I'm sorry, but it's true.
Menschen des Westens.
Ja.
Aber das...
Nicht ihn!
Nein.
Schmeiß ihn ins Feuer!
Genau. Ich muss mal wieder Herr der Ringe gucken. Ich will das gerade vor auf Herr der Ringe ab.
Tun Dani und ich jedes Jahr einmal.
Gut, die drei Filme in der Special Edition dauert auch so fast ein Jahr.
Ja, eben, deswegen. Das ist eigentlich ganz nice.
Wir haben gerade die Kritik bekommen, dass wir immer so sehr vom Thema abschweifen.
Echt jetzt?
Dann nicht wieder zurückkommen, ja.
Okay,
pass auf. Also, zurückkommen. Wie war's
also, die Eisenmänner wurden von einer gewaltigen galaktischen Allianz besiegt. Und ich habe auch, als ich das gelesen habe, auch an die also quasi die Eröffnungsschlacht von der Herr der Ringe, die Gefährten gedacht, wo die Elben Seite an Seite mit den Menschen standen und man überwindet
ein alte Bündnis aus Elben, genau, und Menschen.
Ich muss echt zugeben, dass mit den Xenos habe ich so nicht
ich habe das geahnt, weil es war ja schon dieser erste Kontakt, es gab Konflikte zwischen Menschen
und Elben. Aber ich wusste halt so, dass so die steinernen Menschen sich auf die Seite der goldenen Menschen gestellt haben.
Menschen, die auf Tyrannien reiten.
Dass sie halt nicht...
Wow, Tyrannien war da lange noch nicht da.
Ja, das weiß ich zumindest, dass die Stein, also dass die eisernen Menschen wirklich alleine waren. Also
ja.
Die hatten keinen auf ihrer Seite.
Nein. Wer will schon mit denen zusammenarbeiten? Wenn ihr euch die Artworks anguckt,
keine Sympathieträger.
Dave, dann wisst ihr, warum keiner mit denen abhängt.
Weil in dieser Welt will niemand mit irgendwem zusammenarbeiten.
Noch nicht. Wir sind ja noch.
Es wird noch sehr dumme Romane geben, wo sehr viel Dummes zusammen.
Ja, das stimmt. Aber wenn ihr zu den Man of Iron Man ein bisschen was, der erste Gaunt's Ghosts Roman gipfelt quasi in eine Erfahrung mit den Männern aus Eisen. Gibt's auch hier auf Spotify. Hey.
Hey. Genau. Vor mir.
Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Die Men of Iron wurden dann letztendlich besiegt, aber die Menschheit an den Rand ihrer Vernichtung getrieben.
So ziemlich, also
wie es öfters mal passiert.
Menschheit ist sich untergegangen, hat aber hart Schlagseite bekommen.
Ja, und das
so schlimm noch
bezeichnet dann M23 auch das Ende des dunklen Zeitalters der Technologie. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, mit dem Fall der Eldar beginnt dann M23 das Zeitalter des Weltenbrandes. Ja, wie wir schon in der Folge mit den Eldar beschrieben haben, durch die langsame Erschaffung Slaaneshs wird das ganze menschliche Reich in immer heftiger werdende Warpstürme gehüllt und dadurch werden Kommunikation und Reisen immer heftiger erschwert und eingeschränkt. Ja, und so versinkt quasi dieses galaxisumspannende menschliche Imperium immer weiter in diesen ganzen Warpstürmen und es wird immer, immer heftiger. Welten werden abgeschnitten, Sternsysteme werden abgeschnitten, zum Teil.
Es erinnert mich ein bisschen so an die poströmische Zeit in Europa, dass du halt dann, nachdem die Römer sich immer mehr zurückgezogen haben oder verschwunden sind, hast du halt immer noch so die Ruinen von den römischen Kastellen gehabt, aber es dazwischen halt immer noch diese Torfbarbaren gehabt, die sie mit Butter in die Haare schmieren und irgendwie so Stockschock. Also so ist sehr viel Wissen wieder verloren gegangen und die Parallele, das finde ich
total
geil.
Total cool.
Und weil auch so, du siehst es ja dann noch im dem Büchern, die sich halt auf den großen Kreuzzug beziehen, wie du halt dann auf Welten kommst, wo Menschen leben, die teilweise wieder komplett in die Steinzeit zurückverfallen sind.
Ja.
Komplett isoliert sind, Wissen verloren gegangen ist, Technikverständnis.
Ja, ist halt, was am besten funktioniert am Ende, ne? Da rastet dann so eine Zivilisation ja irgendwann wieder.
Und nur noch auf Überleben eingestellt, ja,
bis ganz an. Genau. Nee, aber, und diese Geburt Slaaneshs, die einfach dieses ganze Universum ja in diese Warp-Stimme gehüllt hat, gipfelte dann M26 für die Menschen halt im Auftreten menschlicher Psioniker. Also du hast wieder viel, viel mehr Psioniker gehabt unter den Menschen. Krasse Gene gab es, das Pariah-Gen kam und Psioniker wurden geschaffen. Aber gleichzeitig mit diesem Aufkeim der Psioniker und völligem Wahnsinn zerbricht halt auch einfach die komplette menschliche Zivilisation kollektiv.
Und jede ist für sich allein. Also jede Welt ist für sich allein.
Nicht jede Welt, es gab zum Teil ja Sternsysteme.
Es gab ja, so kleine,
es gab zum Teil, dass da so kleinste Imperien aus mehreren Welten.
Soll nicht jeder wieder zum Insektenessen zurückverfallen, so einige haben sich halt so kleine lokale Klasse
ganz gebildet. Genau, ja. Aber haben halt das genommen, was sie hatten in dieser Zeit des Weltenbrandes, ne? Also zum Teil, also, was hattest du Xenos-Völker, mit denen du da Allianzen geschaffen hast oder dich bekriegt hast. So, aber generell kann man es einfach so beschreiben, dass sich die Menschheit in den Ruinen einer vergangenen Zivilisation untereinander bekriegt hat.
Was sie eigentlich im 40.000 immer noch macht.
Wenn man sich diese Zeitspanne einfach anguckt, von M26 bis M31, bis das Ganze vorbei war mit dem Weltenbrand, ist ja eine mega Zeitspanne, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können heutzutage.
Was ist das für ein Krieg
gewesen? Also irgendwie 5000 Jahre sind ja einfach gigantisch.
Das ist der Bruderkrieg eigentlich.
Ja, ich meine, wie weit ist der Erste Weltkrieg weg? Und wie gut können wir uns daran irgendwie noch festhalten? So, das ist völlig abstrakt, wenn man sich dann 5000 Jahre überlegt.
Ich wollte es gerade sagen, im Gegensatz dazu war das ja quasi gestern.
Ganz genau. Und so, ne? Dementsprechend muss man sich das vorstellen, dass halt einfach, die waren verloren, ne? Also,
ja.
Du hast dich über die ganze Galaxis ausgebreitet.
Das war ein Pyrrhus-Sieg für die goldene Menschheit oder für die Menschheit. Ja. Also man hat halt den Krieg gewonnen, aber hat halt dadurch, dass man den Krieg geführt hat, alles verloren.
Ja.
Unwiederbringlich alles verloren.
Von Mars-Seite aus war das auch ganz interessant, finde ich, was zu Zeiten oder Zeiten des Weltenbrands abgelaufen ist.
Ja.
Das auf jeden Fall, dass das Mechanikum öfters mal Expeditionen gestartet hat.
In den Warp, ne?
Auch auf Terra,
ja.
Um Wissen wieder zu entdecken und zu ernten, zu erforschen.
Technikaffine.
So, also an antike, so war es ja geschrieben, so ist es geschrieben, um antike Technologien zu bergen. Das
Toaster Lovers.
Das finde ich ziemlich geil.
Mega nice.
Und
cool, dass du das rausgesucht hast. Ich habe das
wurde öfter.
Ja, das habe ich. Das kam, glaube ich, im
ja, Faden. Das kam, wurde, genau. Das und daraufhin habe ich halt gesucht, aber ich habe dann irgendwie wieder den Faden verloren. Aber geil.
Und das finde
also es ging ja so weit. Also das war ja so regelmäßig. Ich stelle mir das jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich stelle mir das so vor wie keine Ahnung Ausgrabungen in Ägypten im Tal der Könige, wo halt
ich wollte gerade irgendwas mit Karl sagen.
Karl der Tönige.
Karl der Tönige.
Ich hätte mich so gefreut, schade.
Ich bin Karl der Tönige. Seht meine Haare an, sie sind frisch getönt.
Woran erkennen Sie, dass Ihr Gesprächspartner ein Golem ist? Ich bin Karl der Tönige. Und das ist mein Kumpel, der richtig schwere Michael und Terracotta Joe.
Also, falls ihr es noch nicht wusstet bis jetzt, wir sind ultra professionell. Ihr hört's, ne? Aber es ist alles One-Take, ne? Wir verkacken gerne mal. Auf jeden Fall. Nein, aber im Tal der Könige, ja, um darauf zurückzukommen, Expeditionen, die da ihre Ausgrabung veranstalten, das ist ja auch nicht erst seit gestern, also diese Ausgrabungsstätten, die sind ja nicht erst mal so, oh ja, geil, weiß noch letzten Dienstag, wo wir, nee, das ist dann schon seit 40 Jahren so, vielleicht.
Ja.
Und das heißt, das sind natürlich dann auch, damit meine ich, dass halt, dass das Mechanikum auf Terra Laboratorien eingerichtet hat oder so eine Art Feldlabor, sei jetzt mal wie so eine Ausgrabungsstätte, also so ein Stützpunkt, so ein Checkpoint oder so, wo die halt immer wieder zurückkommen können. Ah, okay, hier, Checkpoint, da starten wir, jetzt gehen wir los und jetzt suchen wir mal, keine Ahnung, paar Suppentöpfe oder sowas.
Ja, es gibt ja auch auf Terra einen Zugang zum Netz der 1000 Tore. Das wird später noch Thema, das ist immer, wie ich schon mal erwähnte, finde ich das Geilste an Games Workshop, diese offenen
Story-Stränge. Alles relativ.
So.
Alles ist relativ.
Das macht Spaß, finde ich.
Ich finde halt so diese Zeit der Menschheit relativ interessant, so die im Weltenbrand, weil da halt so jeder Planet oder jeder Mini-Sternhaufen, der so eine Fraktion ist jeder für sich eine eigene Menschheit.
Es knallt.
Was sich total selbst entwickelt. Und das
wie viele Planeten sich selbst danach Terra nennen.
Das hast du auch in der Horus Heresy in den Romanreihen. Eigentlich in der ganzen Reihe wird ja immer wieder zurückgesprungen zu den Anfängen und wie sie dann einfach menschliche Welten, sag ich mal, entdecken, auf denen die Astartes-Krieger dann landen und einfach so völlig für sich geschlossene Zivilisation finden. Und natürlich haben einige da keinen Bock, irgendwie nach irgendwie 5000 Jahren Isolation sich wieder einzugliedern ins Imperium.
Hast du irgendwie sagen, so, kleine, so eine kleine Föderation, hast du ein paar Faxinos-Rassen dazu, bist relativ weit vorne, hast du, arrangierst dich auch, hast du eine Utopie und dann kommen so irgendwie so Space-Ritter mit, und erzählen dir halt irgendwas vom goldenen Hyopai.
Also, ja. Obwohl es auch Welten gibt, wo das ja als Prophezeiung, sag ich mal, genutzt wurde. Und da gehen wir wieder zurück zu den Männern in Gold, die ja irgendwie vom Imperator vielleicht installiert wurden und dann diese, sag ich mal, diese Prophezeiung gestreut haben und gesagt haben, ja, eines Tages wird ein goldener Engel kommen. Wieder. Vielleicht ist es auch einfach nur
natürlich so ein Warp-Ding.
Man weiß es nicht. Ne? Wenn wir zur Imperator-Folge kommen, werden wir bestimmt auch ein bisschen über einen Warp reden.
Aber das wäre echt mega
geil, dass man wirklich
so weit in die Zukunft denken, von wegen, falls das und das eintritt oder eintreten, das und das wird eintreten, deswegen installiere ich da einen wichtigen Knotenpunkt,
halt guck dir,
die halt hinterher alles verpacken wollen, alles cool wird, also wieder zu seinen Gunsten.
Aber das ist echt krass.
Guck dir heutige Religionen an in unserer Welt, so, ne, also so dieses Auftauchen des Messias und so, ne, man hält sich das immer so ein bisschen auf. Aber wenn dann jetzt einer kommen würde, wäre ja geil, aber gleichzeitig lebt man so, als wäre das alles vergangen, so, klar.
Ja, aber wenn die das so weit nach vorne geplant haben, so, wir ziehen uns jetzt zurück, wir führen die Kriege, wir kommen aber wieder, das ist ja für diesen Zeitraum, das ist so, als ob du irgendwie unter einer Fußmatte Schlüssel hinterlässt, weil du in 40 Jahren nochmal zum Haus kommen willst. Also das ist halt zeitlich.
Würde ich schon krass. Lieber den gefakten Stein im Gartenbeet nehmen.
Ja.
Oder den gefakten Stein direkt vor der Haustür.
Oder einfach mit dem Fenster einschlagen, weil, naja.
Mit der Pumpgun.
So die Zeit finde ich eigentlich sehr interessant. Die Zeit finde ich auf Terra interessant.
Total. Auf jeden Fall, die ganze Galaxis, dieses ganze Galaxis umfassende menschliche Imperium zerbricht komplett unter diesem Warpsturm. Alle sind isoliert, für sich gestellt.
Selbst wenn man das Wissen gehabt hätte, hätten eigentlich nicht Warp reisen können.
Das stimmt. Ist wichtig. Genau, selbst wenn das Warp reisen haben nicht funktioniert. Obwohl der Mars ja Expeditionen unternommen haben. Also wenn du technologisch.
Aber halt auch wieder sehr, sehr, sehr
lokal. Ja, sehr begrenzt. Aber
sehr lokal.
Wenn du technologisch weit genug gewesen wärst und so und risikofreudig, dann konntest du schon versuchen. Einige Welten wurden komplett in den Warp gezogen, wurden von Dämonen verheert. Aber. Was alle gemeinsam hatten, sie wurden in Warpstürme gehüllt, inklusive Terra.
Inklusive inklusive Terra. Terra ist ich wollte jetzt gerade sagen, dem Chaos verfallen, aber das würde in diesem Kontext ein bisschen komisch klingen.
Ja, das klingt im Warhammer-Kontext immer komisch.
Es klingt immer komisch,
nee. Mit dem Word, Chaos. Das muss sich sehr zurückhalten.
Chaos ergibt sich den Amorphilismus.
Also, verstehen Nils und ich beide nicht das Wort, deswegen, wir sind einfache
Männer
vom Land.
Chaos mit einem anderen Wort.
Ja.
Chaos mit einem anderen Wort. Einfache Männer vom Land, die noch wissen, wie viel 13 durch 7 ist.
Ja. Oder wo oder man eine Würste kaufen kann. Ja.
nein, aber muss man so sagen, Terra zerfällt oder lag in Scherben, liegt in Scherben.
Also nicht der Planet, das die Menschen da auf Terra.
Ja.
Es gibt keine Planeten, die zerfallen.
Nein, aber der Planet ist schon ganz schön ausgesaugt.
Ja, aber ich meine.
Stichwort Klimaerwärmung und solche Sachen.
Stichwort
Klima. Ich meine natürlich, wenn ich sage, Terra zerfällt oder liegt in Scherben, meine ich natürlich mit alles, was darauf stattfindet. So, ne? Also nicht der Planet an sich, sondern die Zivilisation oder die etablierten
Kulturen,
genau.
Länder, Staaten.
Danke, Gefühl. So, ne? Das ist halt alles für die Tonne. Es ist alles, stell dir das so Mad Max-mäßig vor. Ein großes Ödland, wo halt
verschiedene Warlords regieren. Wird es so beschrieben, dass die Ozeane verkocht sind vor Atombomben, die eingeschlagen
sind. Genau. Es sind wir zur Zeit, also während des Weltenbrands wurden halt Waffen auch eingesetzt, die halt also so verheerend sind von irgendwelchen popligen Atombomben oder sowas, bis wirklich Waffen auf nanotechnologischer Ebene, die wirklich sämtliches Leben oder sämtliche Zellen wegfressen.
Ja, also die Erde ist quasi Mad Max.
Ja, genau.
Es ist einmal der große, es ist eine große Wüste und
voller Arschlöcher.
Warlords regieren ihre kleinen Bereiche überall. Es ist einfach viel, viel viel, viel Spaß auch.
Ja, Warlords.
Werden wir bestimmt auch in der nächsten Folge nochmal anschneiden.
Das ist ein ganz
kommen wir nicht drum rum, wenn wir über Big E müssen wir
ja, total.
Vor allem, weil sich halt Terra auch krass verändert.
Unification Wars, auf jeden Fall. Mein Mega-Thema, habe ich mega Bock drauf. Das ist auch immer noch mein großer Traum, mal so eine Inquisitor 28-Runde irgendwie mit Unification Wars irgendwie hochzuziehen. Dafür checkt ihr am besten mal the_race_4_terra auf Instagram aus, weil die haben tatsächlich einen auf 30k, also quasi siebte Edition 40k basierendes Regelwerk für die Unification Wars geschrieben, dass man quasi in 30k Thunder Warriors benutzen kann. Und das haben sie gerade released und ich glaube, das werden sie auch immer erweitern, dass du dann auch wirklich irgendwie Techno Barbarians nehmen kannst und all so ein Shit. Ich fände das für unsere Spielerunde in unserem Club wahrscheinlich realistischer, das irgendwie als Skirmisher aufzuziehen mit kleinen Kriegerbanden so. Mhm. Aber das ist so, habe ich mega Bock drauf, ne? So Mad Max-mäßig Techno-Barbarians, dann einer spielt Custodes, einer spielt Thunder Warriors, vielleicht noch Imperator-Modell, whatever, ist doch scheißegal, ist alles durch, deswegen, aber das ging da auf der Erde ab, ne? Also.
Richtig geil.
Die Erde wurde beherrscht von Techno-Barbaren und den Warlords.
Den verschiedenen Kriegsbanden in den verschiedenen Regionen, das Mad ging Max auch relativ Style. Lange so, das ging bis M29. Und da hat sich unter all den Warlords dann einer so ein bisschen rausgetan. So namenlos, der sich halt einfach nur der Imperator nannte. Big E. Der sah so ein bisschen aus wie Henry Cavill.
Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Vor allen Dingen die Wangenknochen und das Kinn.
Wangenknochen, Kinn.
Der gute Mann.
Ein Mann wie auf Stein gemeißelt.
Der gute Mann frönt übrigens auch dem Hobby. Laut Instagram spielt er ja Custodes.
Ich glaube, das war ein PR-Gag.
Macht mal selber was daraus.
Ich kann es mir echt vorstellen. Ich kann es mir bei ihm halt echt vorstellen.
Ja. Nee, aber.
Das aussieht wie der Imperator, wäre das jetzt mal witzig. Ich sag,
der Imperator tat sich ja vor, fing an, immer mehr Gebiete zu erobern, sie zu vereinen. Also hat halt auch so Zuckerbrot und Peitsche. Hat halt auch so eine.
Oder Peitsche und Peitsche.
Also immer, also überall, wo er halt geschlagen hat, hat er auch immer so eine Hand angeboten. Also hat auch ehemaligen Feinden so Platz in seinen Reihen angeboten. Das hat er ganz clever gemacht. So ein bisschen wie Rom damals. Das hat er gemacht mit den ersten imperialen Regimentern oder halt dann halt auch so mit den ersten Thunder Warriors oder mit der Thunder Warriors, die so Proto-Astartes waren. Die waren halt so ein Space Marines, die waren körperlich sogar Space Marines überlegen.
Sogar größer, ja.
Größer, brutaler, aber halt auch stumpfer. Also waren halt ein bisschen gröber.
Zu sowas, da gibt es übrigens in Erzählung des Verrats, ist ein Horus Heresien Sammelband mit Kurzgeschichten, auch hier auf Spotify. Da gibt es die Geschichte Die letzte Kirche.
Sehr schick.
Eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Horus Heresy. Und da geht's wie der Imperator die letzte Kirche auf Terra, weil der Imperator führt ja einen sehr antireligiösen Kreuzzug. Die letzte Kirche Terras betritt.
Gibt es auch einen coolen Animationsfilm zu?
Ja, genau. Ist gerade auf YouTube released. Sehr geil. Fanfilm.
Im März war das wohl.
Also nichts offizielles GW, aber die haben sozusagen diese Kurzgeschichte. Aber
wie alle Fansachen sind irgendwie besser als die GW-Sachen.
Ja, was Animationen angeht, tatsächlich. Aber sind wir gespannt auf die ganzen Animationsserien und Filme, die GW jetzt raushauen will. Auf jeden Fall, die haben sozusagen diese Kurzgeschichte als Audiobook vertont und dann einen Animationsfilm draufgelegt, den sie selber gemacht haben. Und das ist ziemlich cool. Gibt's auf jeden Fall alles bei YouTube. Packen wir alles in die Shownotes.
Genau.
Genau, also auf jeden Fall trat dann auf die Bühne der Menschheitsgeschichte
Big E, ein goldener hat gemerkt, Herrscher. Dass so
es ist Zeit.
Es wird Zeit, so die Stürme flachen bald ab. So beim letzten Mal habe ich alles subtiler gelenkt, das ist scheiße ausgegangen. Jetzt nehme ich mal die Züge in die Hand und da, wo ich bin, ist vorne. Und so mit seinen Thunder Warriors, die haben wir so auch die ersten Servoris, so
ja. Prototypen. Genetisch verbesserte
Proto-Astartes. Ja, bisschen seltsam.
In den MK1 Thunder Armors. Ja.
Blitze drauf, Skibrille.
Die Techno-Barbaren haben ja schon primitive Form der späteren Space Marine Rüstung getragen.
Ja, die hatten auch Servo-Rüstung an, aber
also die primitive Form der
Servo. Die Thunder Warriors hatten die MK1 Rüstung dann.
Ja, aber also davor.
Gibt's auch Modell zu oder gab's mal Modell zu?
Gab's ein Modell zu tatsächlich.
Sieht aber total bescheuert aus, so mit komischer Skibrille und
Federtut
auf dem.
Es gab doch von GW mal diese Sammlung oder
die Box, Rüstung ein Modell.
Die verschiedenen, genau.
Ja.
sehr oldschool, weil sehr alt.
Natürlich. Sehr römisch mit dem Blitzen.
Ja, yeah, genau. Und dann, ja, wie gesagt, die Skibrille und dann mit dem Gebamse auf dem Kopf und so. Aber fand ich schon ganz interessant
so rein. Die waren halt auch so, also die waren auch nicht so, in Anführungszeichen, ich lasse es durch Space Force raus, kultiviert wie Space Marines. Die waren halt echt, waren halt Werkzeuge, waren halt.
Ja, genau.
Menschliche Orks, so.
Das so eine Art.
Saufenprügeln,
ja.
Geil.
Aber gleichzeitig hat der Imperator halt auch noch seine Custodes und ja, so hat er die Erde wieder vereint. Und wie das alles gipfelte, erzählen wir euch einfach in der nächsten Folge. Und damit haben wir quasi die präimperiale Menschheit abgeschlossen, oder?
Wenn ihr so knapp und ich hoffe, ihr seid nicht zu, oder wir hoffen, ihr seid nicht zu streng mit uns, wenn wir mal ein bisschen.
Ja, das sind halt alles, das sind halt alles Infos, die man sich so zusammenkratzt und die echt vage sind, was GW angeht.
So, das, ne? Wird also, jetzt so ab den nächsten Folgen wieder leichter. Also so, ja, mit Imperator wird es noch ein bisschen sehr schwammig, aber so alles danach ist dann
passt halt mehr Quellen. Vor allen Dingen die Horus Heresy und der große Kreuzzug, das sind so Sachen, da ist halt alles sehr konkret, was GW da rausgeballert hat. Aber wenn ihr von den Thunder Warriors mal richtig geile Bilder sehen wollt, ist zwar inoffiziell nicht von GW, aber von Morten Buck Polsgaard, ist ein Künstler aus Dänemark, mit dem habe ich sogar geschrieben. Da werden wir auch in unserer Slideshow auf Instagram direkt ein Bild posten. Der hat Thunder Warriors gezeichnet und das ist wirklich brutal geil. Und ja, die werden wir auf jeden Fall da raushauen. Wenn ihr richtig geile Thunder Warriors aussehen wollt, als Modelle Iron Within auf Instagram haut da richtig gute Dinger raus. Das ist richtig, richtig nice. Die ganzen Proportionen sind einfach mega Porno. Also es sieht schon richtig geil aus. Auf sehr abstrakt Fall. Neben dem Space Marine so. Aber genau das soll es halt sein. Also bin sehr, sehr großer Fan. Auch mit ihm geschrieben.
Schön ist gesehen, was er alles verbaut hat. Ne? Also, ja, also was er alles so.
Total. Ja. Ach, ne? Das ist echt super nice. Und da hauen wir auf jeden Fall noch was raus. Und ja, dem Zuge schöne Grüße an Dennis. Das war echt toll, mit dir zu schreiben. Und wieder mal ein Beweis irgendwie, dass die Instagram Warhammer Community echt mega cool ist und sehr supportive und mega nett.
Sehr also, untoxisch.
Ja, sehr untoxisch, macht total Spaß. Kann sich Facebook mal eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall.
In jeder Hinsicht.
Gerne mal eine größere Scheibe.
Und auf jeden Fall, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, damit kommen wir eigentlich auch schon ans Ende unserer schönen Folge. Kleiner Tipp noch, checkt wirklich mal den Podcast von Dennis aus. Iron Within Podcast auf YouTube ist ziemlich cool. Und wenn ihr selber auf Instagram unterwegs seid und diesen Grimdark-Style ein bisschen abfeiert, werdet ihr da Gesichter sehen zu Profilen, die euch sehr viel Freude bereiten. Und menschlich auch Leute, die echt cool drauf sind. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Und wenn ihr diesen Grimdark-Style noch gar nicht kennt oder noch gar nicht so abfeiert, checkt das trotzdem mal auf, weil dann werdet ihr es abfeiern, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt zu unserer kleinen Sonic Blaster 40k Playlist auf Spotify.
Exklusiv auf Spotify.
FM.
Von Amazon Radiostimme bringen.
Trotz Maga Potato. Sie haben uns vieles verboten, aber die Playlist dürfen wir behalten.
Alles.
Ja.
So. Jetzt mit diesem vorgeschriebenen
Skript. Soll ich anfangen? Ich bin vorbereitet.
Total.
Von Sega and Evans in the year 2525.
Ja, ich kann mir vorstellen, warum du das gewählt hast. Schön, finde ich gut. Ist ein Song zum Träumen.
Was hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe von Austrian Death Machine Gotta Go. Das,
oh, du hast wirklich
was anderes
ausgesucht. Ich dachte, dein Gesichtsausdruck nach so ist, dann dachte ich,
nein,
du
hast selber auf. Ich habe das Cover von Agnostic Front von Austrian Death Machine wegen dem schönen Arnold Schwarzenegger-Style eingesprochen im Intro, weil das sehr zu den Man of Iron passt.
Ah, okay.
Ich habe auch was zum Thema Man of Iron. Tatsächlich von Minenfeld, richtig geile Band.
Wo kommen die noch her? Ist Essen?
Nee. Osnabrück,
glaube ich. Osnabrück.
Oder bei Osnabrück, Minenfeld.
Ja. Das ist ziemlich schlimm.
Ziemlich geiler Death Metal. Ich habe auf dem Flyer mal gelesen, Primitive Death Metal. Irgendwie, ich fand's richtig geil. Leute, falls das einer von euch hört, wir haben euch mal in der Lobusch gesehen, Hamburg. Also damals, als es noch Konzerte gab, richtig geil. Das war richtig super. Auf jeden Fall, wie gesagt, von Minenfeld Dust in Iron.
Damals hat es noch Konzerte gehabt, vor dem Weltenbrand.
Ja, das klingt so wirklich, als würden wir in einer postapokalyptischen Welt irgendwo in so unserem Bunker sitzen.
Die Apokalypse ist scheiße.
Ja, mega.
Also Sandra, die Gasmaske, die du aufhast, macht es halt auch nicht besser.
Die trage ich aus sexuellen Gründen.
Ach so, okay.
Das macht Sinn.
Nee, aber geil.
Das macht's geil.
Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Kritik, Anregungen, Lob, irgendwie Beschimpfung, wüste Verschimpfung, Verwünschung habt, dann bitte
Interesse an unsere Gasmaske.
Social Media Kanäle. Unsere E-Mail-Adresse ist beimimperator@gmx.de. Da könnt ihr gerne alles hinschreiben. Sonst sind wir noch bei beim_imperator_podcast auf Instagram unterwegs und ansonsten bei Facebook beim Imperator nichts Neues. Schreibt uns da gerne auf allen Kanälen, schickt uns eure Bilder, eure Stories. Wir können auch bestimmt mal wenn wir genug haben, auf jeden Fall mal eine Spezialepisode irgendwie zu Zuhörer-Lore und sowas machen, eure Armeen, wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt. Macht's nicht zu lang, aber wenn ihr geile Ideen habt, schickt uns das einfach.
Definitiv.
Dann tragen wir das hier vor.
Boah, voll,
eine coole Sendung damit.
Das wäre eine geile Idee.
Findest also Leute, ich hab da richtig Bock drauf, wenn vielleicht einer schreibt irgendwie so, ey, ich spiele Space Marine Orden XY, den ich mir selbst ausgedacht habe oder so. Immer her damit.
Ja, sowas ist mega geil. Tragen wir hier vor, unterhalten uns danach darüber. Haben wir Bock drauf. Sowas cool. Macht das auf jeden Fall. Und ansonsten sind wir soweit durch heute.
Wir haben es tatsächlich geschafft.
Es war gar nicht so lang, die Folge.
Das fühlte sich nur so an.
Ja, wahnsinnig. Das war viel Material. Viel Material. Wir sind alle hyper, jetzt endlich bald ins Imperium zu starten. Wir sehen uns dann so in 2-3 Wochen, wenn es um den Imperator geht. Und bis dahin wünsche ich euch eine mega gute Zeit, gutes Wetter. Ey, macht das Beste aus der Corona-Zeit gerade irgendwie. Genau. Haltet die Ohren steif, obwohl bleib ich auch gesund, diese ganzen
Durchhalteparolen,
könnte ich kotzen, geht mir richtig auf den Sack. Ich kann jeden verstehen, der da keinen Bock mehr drauf hat.
Da alle, geht's uns für euch.
Wir sind alle nur Menschen. Ey, haut rein, habt einen guten Tag, eine gute Nacht und
Und Sander, wolltest du ihm noch was sagen?
Nein.
Nee? Okay, mach das diesmal. Benutzt ein Kondom.
Eure Fatwa.